Herzlich willkommen zur 6. Folge des Manaentzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Manaentzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich ein neues Mikrofon. Endlich, denn mich hat es selber persönlich auch gestört, wie sich das angehört hat. Lasst es mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall, hört sich deutlich besser an. Ich finde, den Unterschied hört man am besten auch mit Headset. Ich habe das auf den Lautsprecher nicht so krass gehört, aber auf dem Headset hört man das halt dann doch sehr. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, lasst gerne ein Follow da oder abonniert gerne auf YouTube und teilt auch gerne den Podcast mit euren Freunden, die sich vielleicht auch für diesen Podcast interessieren könnten. Übrigens auch die Discord-Community wächst, denn inzwischen sind schon ein paar Leute auf dem Mana-Entzug-Community Discord dazugekommen. Und wenn ihr auch Lust habt, über Magic, über alle möglichen Dinge zu diskutieren im Magic-Universum oder auch vielleicht ein bisschen off-topic, dann kommt doch gerne auf den Discord. Ich habe die Links dazu in der Videobeschreibung oder in den Shownotes beigefügt. So, ich habe ja gesagt, ich werde Kommentare vorlesen und zur letzten Folge waren ja noch keine da. Die trudelten dann relativ zeitnah danach ein und deswegen lese ich jetzt mal ein bisschen vor. Und zwar zur dritten Folge, das war, wie organisiere ich meine Magic-Sammlung, schreibt der magische Investor, tolles Trennsystem, das Sinn macht. Ich halte meine Sammlung möglichst klein und lagere den Balk, in dem ich übrigens ertrinke, in 4000er Kartons, getrennt nach Commons und Uncommons. Rares habe ich aus Gewohnheit immer im Binder, da man früher noch getauscht hat. Ja, das ist bei so vielen Karten würde ich das wahrscheinlich ganz genauso machen. Vor allem irgendwann gibt man dann doch auf, seine Sammlung zu sortieren. Rares habe ich auch im Binder, aber ich tausche tatsächlich noch. Also ich gehe ab und zu mal in den Local Game Store und treffe da Leute und dann ist manchmal auch der Binder mit dabei und es wird getauscht. Dann schreibt Ausufern, zum deutsch-englischen Namen finden bei Card Market kann man die deutschen Namen eingeben und darunter steht direkt der englische Name. Da wurde Bezug darauf genommen, dass ich den Tipp mit Scryfall geteilt habe. Ich kann es ja nochmal zeigen, es gibt halt eben die Möglichkeit, dass man auf eine deutsche Karte stößt, die man nicht findet, weil es einfach noch zu nah am Release ist. Das heißt, man gibt den deutschen Namen ein, selbst wenn man es auf Deutsch eingestellt hat und findet trotzdem die Karte nicht. Und deswegen habe ich halt diesen Trick mit Scryfall, dass wenn ich dann auf Englisch suche, finde ich auf jeden Fall die Karte, egal was für eine Sprache man eingestellt hat. Ja, genau. Dann schreibt Chris J. Wieso nicht, wenn du schon nach Set-Sortierung gehst, gleich nach Kartennummer sortieren? Ist ja dann noch effektiver, als nochmal in Farben zu sortieren. Ja, das hätte ich auch machen können. Ich habe dann auch schon darauf geantwortet, wenn man einmal, ich habe jetzt mit diesem System angefangen und wenn man bei über 20.000 Karten davon von vorne anfängt, dann, ja, die Zeit habe ich einfach aktuell nicht, beziehungsweise ich will sie nicht investieren. Aber ja, natürlich kann man auch einfach nach der Kartennummer sortieren. So findet man natürlich auch sehr schnell dann dorthin, wo man hin möchte. Ja, wenn es eine Karte, meistens sind es Karten so 260, sage ich mal, im Hauptset drin. Und dann sucht man halt, ja, okay, wenn es 200 ist, dann muss es relativ gegen Ende sein. Also ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Dann schreibt Mothy Bran, nach Set zu sortieren klingt nicht sehr effektiv, da man ja viele Karten in mehreren Sets hat. Wenn man dann eine bestimmte Karte sucht, aber nicht weiß, in welchem Set die war, muss man jedes einzelne Set durchschauen. Und bis man dann die jeweilige Karte viermal zusammen hat, ist man dann wahrscheinlich um die 20 Sets durchgegangen. Ja, das ist natürlich klar, wenn man nur die Sortierung als Ziel nimmt, dann fehlt halt noch dieser andere Part, den ich im Video angesprochen habe, mit dem Eintragen in eine Plattform, wo man seine Sammlung katalogisiert. Ich finde da innerhalb von weniger als einer Sekunde, ich muss den Namen nur eintippen und weiß ganz genau, in welchen Sets ich die Karte habe und ja, suche sie dann einfach raus. Aber ja klar, man muss es halt kombinieren an der Stelle. Und dann schreibt noch T-Dot, hab mal ein Abo dagelassen, übrigens danke sehr, bin gespannt auf mehr, danke. Und zwar, ich sortiere meine Commons, Uncommons in erster Priorität nach Farbe und innerhalb der Farbsektion alphabetisch. Bin seit Kaltheim wieder im Hobby und bisher fährt das System mit den seit dem angesammelten Karten recht gut. Rares befinden sich im Tauschordner und sind der Übersicht wegen in ihren Farben so separiert nach Kreatur, Planeswalker, Verzauberung, Spontanzauber, Hexereien sortiert. Ja, das gefällt mir vor allem sehr gut mit dem, was man im Tauschordner, wie man es anordnet, weil das ist bei mir aktuell so ein bisschen ein Durcheinander. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht auch beherzigen werde und meine ganzen Karten doch mal ja, in solchen Kartentypen zusammenfasse. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Danke für dein Feedback. Dann zur vierten Episode, das waren die Top 10 Krieg der Brüder, kam von NitroX Deluxe. Ich finde die Reprints super. Wollte mir vor einem Monat Unwinding Clock kaufen. Kurz davor habe ich zum Glück mitbekommen, dass es einen Reprint geben wird und nun 10 Euro gespart. Danke für deinen Input. Ja, sehr gerne geschehen. Also, die Karten werden vom Preis her noch weiterfallen. Davon gehe ich stark aus. Das ist ja ein Standardset, das wird oft geöffnet und so weiter. Ich habe mich über den Unwinding Clock Reprint auch sehr gefreut, denn ich müsste eigentlich Unwinding Clock einmal haben, weil ich habe damals das 2018 Commander Precon gekauft, wo das drin war. Aber ja, bei einem unglücklichen Tausch ist die Karte geknickt worden, so stark, dass ich dann irgendwas im Gegenwert dafür bekommen habe und damals war die Karte so 1,50 Euro wert. Naja, so schaut's aus. Und zur fünften Folge, zwar die letzte, mit beste Budget Removals, schreibt der magische Investor. Tolle Auswahl an Removal, gefällt mir. Ja, vielen Dank. Wenn euch noch irgendwie, ja, Sachen dazu einfallen, schreibt es gerne in die Videos. Ich werde es dann versuchen, im nächsten Podcast aufzunehmen. So, als nächstes haben wir, und zwar geht es um spaßige Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Und zwar, ich war jetzt am Freitag auf Friday Night Magic, habe Pauper-Turnier gespielt und habe zwei neue Karten, die ich eigentlich ziemlich cool finde, um mein Deck aufzurüsten. Und zwar habe ich einen, ich habe das schon mal geschrieben in einer der Podcast-Folgen oder gezeigt, ein Reanimator-Pauper-Deck. Und da sind zwei coole Karten rausgekommen, die ich unbedingt ausprobieren musste. Und zwar habe ich einmal den Rost-Goliath. Das ist eine neue Karte von Brothers War oder Krieg der Brüder. Es kostet 10, ist eine Artefaktkreatur, Konstrukt und hat Reichweite, verursacht Trampelschaden und ist eine 10-10. Ja. Und hätte noch Prototyp, du kannst diesen Zauberspruch mit anderen Mana-Kosten, Farben und anderer Größe wirken. Er behält seine Fähigkeiten, Typen. Wäre dann eine 3-5, würde dann 3 und 2 Grün kosten. Ja, und die Karte will ich natürlich niemals für ihre eigentlichen Kosten zaubern, weil das natürlich viel zu teuer ist. Aber ich kann sie reanimieren für 2 oder 4 Mana und das ist eigentlich so das Ziel des Decks. Und da kam eine weitere gute Karte raus, die perfekt dafür auch geeignet ist. Und zwar die Falaji oder Falaci Archäologin. Kostet 1 und blau und ist 0-3. Kreatur, Mensch, Späher. Und sagt, wenn die Falaci Archäologin ins Spiel kommt, millst du 3 Karten. Du kannst von den auf diese Weise gemillten Karten noch eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, auf deine Hand nehmen. Falls du dies nicht tust, lege eine +1/+1 Marke auf die Falaci Archäologin. Genau. Und um eine Karte zu millen, lege die oberste Karte deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Das ist klar. Ja, und natürlich super gut, weil die Falaci Archäologin kann ich ja spielen, dann den Rost-Goliath in den Friedhof millen. Und dann die Reanimationszauber wieder auf die Hand nehmen. Das ist super. Hat auch ganz gut funktioniert. Natürlich ist das Deck jetzt nicht unbedingt Meta. Deswegen habe ich auch jetzt nicht sehr gut abgeschnitten. Hatte 1-2 gespielt. Aber hat dennoch viel Spaß gemacht. Und als nächstes kam ein Secret Lair Countdown Kit an. Und ich hatte unheimlich viel Glück beim Ziehen. Ich stelle mal eben das Bild dann auch rein ins YouTube-Video von dem Instagram-Post, den ich gemacht hatte. Ich habe halt wirklich Gromox, Necropotence, Arclight Phoenix, Nicol Bolas, Gottpharao, dann Glimpse of Nature, Deathrite Shaman, Sun Titan, Limduls Vault. Also, ja, es war absurd. Also ich habe die Dinger aufgemacht, ich konnte nicht warten und es war einfach, ja, sehr viel Spaß. So, jetzt kommen wir zum Punkt, bevor ich zu den Top 10 komme, zu einer Meinung, weil ich auch danach gefragt worden bin und ja, es geht hier um die 30th Anniversary. Und für die Leute, die es noch nicht wissen, das Produkt ist das 30 Jahre Magic Event oder ja, Feier von Wizards of the Coast, bietet 4 Booster an. in der Box. Und das sind Reprints aus Beta, die allerdings nicht Turnierliga sind, haben einen anderen Kartenrücken und bietet diese vier Booster für 1.159 Euro an. Ja, das ist ein Haufen Schotter. Und es ist kein Produkt, meiner Ansicht nach, um mit allen Spielern die 30 Jahre Magic zu feiern. Ich finde, das ist ein Produkt für Spekulanten, Hardcore-Zocker oder Superreiche. Ja, trotzdem bekommt Wizards unheimlich viel kostenlose Werbung für das Produkt. Weil, na gut, ich weiß, jeder YouTube oder jeder Magic-Content-Creator muss das irgendwie ansprechen. Man kommt gar nicht drum rum, das mal anzusprechen. Aber es wird teilweise ein bisschen ausgeschlachtet, das Thema. Und ich habe das Gefühl, das wird gemacht vor allem für Reichweite. Beispielsweise der größte Kanal bezüglich MTG Finance auf YouTube haut einfach mal ein bis zwei Videos am Tag über die 30th Anniversary raus. Und wie Wizards alles ruiniert und ja, bessere Werbung gibt es nicht. Je öfter man das anspricht, desto öfter bleibt das, desto mehr bleibt das auch in den Köpfen der Leute hängen. Und wenn man Leute 30 Mal sagt, kauft das nicht, dann wird auf jeden Fall im Kopf bleiben, ja, kauft das vielleicht nicht, aber dennoch wird man immer daran erinnert, dass es dieses Produkt gibt. Wenn man wirklich wollen würde, dass dieses Produkt nicht gekauft wird, würde man darüber nicht in jedem Video darüber sprechen. Aber gut, es ist einfach, wie es ist. Viele, sag ich mal, sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle generieren ihre Zuschauerzahlen durch Drama im Magic-Bereich vor allem. Und ja, es ist halt einfach, wie es ist. Zum Beispiel wurde die Reprint, die Reserved List, es gab es einen 404-Fehler auf Seiten von Wizards of the Coast. Und das wurde als Anlass genommen, um nochmal weiter das Thema aufzureißen und Panik zu machen und viele Zuschauerzahlen zu generieren. Ja. Übrigens, ich habe den Link zu der offiziellen Reprint-Policy mal in die Shownotes oder beziehungsweise in die Videobeschreibung reingepackt. Nur damit ihr seht, dass es noch auf jeden Fall was gibt. Aber ja, da noch kein oder zumindest ist es mir nicht aufgefallen, deutschsprachiger Kanal oder Content-Creator im Magic-Bereich sich objektiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, werde ich mal meine Gedanken dazu ausführen. Also ich finde, ein Vergleich von Einzelkartenpreisen ist absolut nicht sinnvoll, da dieses Produkt offiziell noch nicht mehr erschienen ist. Also es gibt aberwitzige Preise auf Card Market zum Beispiel, es gibt aberwitzige eBay-Auktionen, die gestoppt worden sind bei $3.000 für bestimmte Karten. Es ist halt einfach unsinnig. Es gibt zwar schon Karten im Umlauf, weil das Produkt ist ja noch nicht mehr erschienen. Die wurden halt eben auf dieser Magic 30 Convention an diejenigen ausgegeben, also vier Booster, die so ein VIP-Ticket gekauft hatten. Und so ein VIP-Ticket kostet halt mal $700. Ich habe zumindest auf Card Market gesehen, dass die billigsten Commons schon verkauft worden sind für um die 5 Euro. Ja, aber ob das denn preist, da irgendwann widerspiegeln kann, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber, ein ganz großes Aber. Es gibt schon Booster-Verkäufe von der 30th Anniversary auf Card Market. Und zwar für über 350 Euro. Heute ist der 26. November 2022. Und in zwei Tagen geht eben dieser Verkauf los von dem 30th Anniversary. Der wird so lange gehen, ein paar Tage oder bis es ausverkauft ist. Und wenn man doch in zwei Tagen einen Booster von Wizards of the Coast oder wenn es zurückliegt jetzt für vier Wochen oder so, einfach für 289,75 Euro Kosten kaufen könnte, also pro Booster, dann stellt sich doch die Frage, warum würde man bis zu 20% mehr zahlen? Tja, einzige Erklärung für mich ist, man kann einfach nicht warten. Was auch noch ausgeschlachtet worden ist, war ein Bericht von der Bank of America, der wurde halt eben einfach von Content-Creatern auch als Argument genutzt, um weiteres Öl ins Feuer zu gießen, hauptsächlich meiner Ansicht nach, um auch viel Zuschauerzahlen zu generieren. Also mit Drama lässt sich halt einfach mehr Reichweite generieren. Wer sich nicht nur für Headlines interessiert, die den Teufel an die Wand malen, kann ich einen relativ objektiven Artikel von Hipsters of the Coast empfehlen, den ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung finden könnt. Versteht mich nicht falsch, es gibt schon berechtigte Punkte in dem Bericht von der Bank of America. Es gibt auch, aber auch einige Widersprüche und manche Dinge wurden einfach gar nicht erwähnt. Wie beispielsweise Magic Arena, was mit Sicherheit auch ein nicht zu vernachlässigender Teil ist, den Umsatz ausmacht. Ich denke auch, dass man den Umsatzrückgang nicht nur ausschließlich durch Versäumnisse und Fehler von Produkten, der Überproduktion von Produkten und so weiter von Wizards of the Coast bzw. Hasbro begründen kann. Es passiert auch viel außerhalb der Magic Bubble. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben eine vergleichsweise sehr hohe Inflationsrate von über 10%. Wir haben eine angehende Rezession. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Magic in den meisten Fällen ein Hobby ist und als Ausgaben im privaten Haushalt wahrscheinlich das erste sein wird, was gekürzt wird, als dass man seine Strom- oder Heizrechnung nicht bezahlen kann. Der gesamte Markt ist seit Monaten in Abwärtstrend. Beispielsweise die Alphabet-Aktie ist um über 25% seit vor einem Jahr eingestürzt. Also Google, YouTube, Android, alles dazu gehört dazu. Der Meta-Aktienkurs ist um über 63% seit vor einem Jahr eingestürzt. Dazu gehört auch Instagram, Facebook, WhatsApp. Ja, selbst wenn man auch jetzt auf nicht nur auf Softwarebereiche geht, die Tesla-Aktie ist seit vor einem Jahr um über 45% eingestürzt. Selbst wenn wir in einem Unterhaltungsbranche bleiben, ist zum Beispiel Tencent um über 36% seit vor einem Jahr eingestürzt. Beispielsweise Epic Games und Riot Games gehört dazu. Was ich damit sagen will, es gibt noch mehr Bereiche außerhalb von Magic, die den Markt negativ beeinflussen. Wer in ETFs spart oder ja in Kryptowährung, das hat alles einen Trend gehabt in den letzten Monaten, der abwärts gegangen ist, einfach weil die Marktlage so unsicher ist. Natürlich gehören da auch die Produkte von Ende letzten Jahres dazu, diese Innistrad-Sets plus dieses Double-Feature-Desaster, weswegen ich dem Bericht von der Bank of America auch teilweise recht gebe. Aber es ist halt, ja, zumindest was die meisten Magic-Content-Creator daraus machen, ist es relativ unreflektiert, meiner Ansicht nach, als ob man einfach nur die Headline gelesen hat. Und selbst wenn man jetzt darauf spekulieren wollen würde, also auf dieses 30th Anniversary mit den vier Boostern, ja, muss man sich darüber trotzdem im Klaren sein. Jeder VPN-Store wird so eine Box bekommen mit vier Boostern. Und jeder VPN-Premium-Store wird drei Boxen davon bekommen. Ich habe in den Shownotes einen Link dazu gestellt oder in der Videobeschreibung, wo es quasi darum geht, wie viele VPN-Stores gibt es denn überhaupt weltweit? Und das ist ein Artikel leider von 2019, schon ein bisschen älter, aber ich würde trotzdem nicht davon ausgehen, dass es unheimlich viel mehr VPN-Stores gibt inzwischen, weil natürlich auch vielleicht durch Corona einige vielleicht nicht mehr existieren. Aber es sind 6000 VPN-Stores und davon 4% VPN-Premium-Stores. Also 240 VPN-Premium-Stores, wenn man die 4% mal einfach hart nehmen würde. Das heißt, wenn man das alles summiert, käme man auf knapp 6500 Boxen von diesen, ja, von diesen 30th Anniversary Boostern, die dann in den Markt kommen, die aber nicht verkauft werden dürfen, soweit ich weiß. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Also keiner weiß wirklich, wie viel davon überhaupt gedruckt wird und das ist ein extrem hohes Risiko. Ja, man kann vielleicht da sein, wenn man das direkt wieder verkauft, vielleicht Geld machen, aber es ist einfach ein sehr hohes Risiko und man weiß auch nicht mal, ob man es überhaupt verkauft bekommt, wenn man es dann wirklich braucht. Okay, um mit diesem sehr ernsten Thema mal aufzuhören und direkt einzusteigen in die Folge. Und zwar die Folge, die Top 10 Karten aus Jumpstart für Commander. Und da möchte ich gleich anfangen. Diesmal habe ich keine Reihenfolge festgelegt, weil ich finde es gar nicht so einfach, dann zu sagen, das ist die beste Karte aus dem Set, sondern ich mache jetzt einfach ganz knallhart in der Wooburg-Reihenfolge weiter. Also von weiß bis grün eben oder Multifarben oder Artefakte. Farblose Karten, genau. Und fang an mit Agros Kos, ewiger Soldat. Kostet 3 und ein weißes und ist eine legendäre Kreatur, Geist-Soldat, hat 3-4 und hat Wachsamkeit und sagt, immer wenn Agros Kos, ewiger Soldat, das Ziel einer Fähigkeit wird, die nur ihn als Ziel hat, kannst du 1 oder 1 und Boros, also 1 und Rot oder Weiß bezahlen. Falls du dies tust, kopiere die Fähigkeit für jede andere Kreatur, die du kontrollierst und die das Ziel der Fähigkeit sein könnte. Jede Kopie hat eine unterschiedliche jener Kreaturen als Ziel. Genau. Also man kann halt eben dieses Boros für Rot oder Weiß bezahlen, wie schon gesagt. Und die Karte finde ich eigentlich ganz witzig. Kann man auch als Boros Commander spielen. Was ich dann theoretisch machen würde, ist schauen, dass ich viele Kreaturen rausspielen kann, also quasi ein großes Board aufbauen kann. Und da könnte sowas helfen, wie zum Beispiel eine Verzauberung, Aufmarsch der Legion, kostet 3 und rot und weiß. Und sagt, zu Beginn deines Versorgungssegments legst du eine Musterungsmarke auf den Aufmarsch der Legion. Erzeuge dann für jede Musterungsmarke auf dem Aufmarsch der Legion einen 1-1 roten und weißen Soldat-Kreaturspielstein mit Eile. Ja, und dann braucht man natürlich noch Zauber, für die es sich vielleicht lohnen könnte, den Commander als Ziel zu haben. Genau, und da wäre zum Beispiel das Boros-Amulett, kostet rot und weiß, ist ein Spontanzauber und sagt, bestimme eines. Das Boros-Amulett fügt einem Spieler oder Planeswalker deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Oder bleibende Karten, die du kontrollierst, erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Oder eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Ja, und dann könnte man mit dem Doppelschlag seinem gesamten Board Doppelschlag geben. Und ich denke, dass solche Karten wären da wahrscheinlich sinnvoll und würde Spaß machen zu spielen. Als nächstes habe ich eine blaue Karte, und zwar heißt die Karte Raubkopie. Kostet 4 farblos und ein blaues, hat 0-0, Kreatur, Gestaltwandler, Pirat und sagt, du kannst die Raubkopie als eine Kopie einer beliebigen Kreatur im Spiel ins Spiel kommen lassen, außer dass sie zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Pirat ist. Und immer wenn diese Kreatur oder eine andere Kreatur mit demselben Namen einen Spieler Kampfschaden zufügt, ziehst du eine Karte, hat. Ja, eigentlich eine ziemlich witzige Karte, weil man ja auch Karten zieht, wenn zum Beispiel eine Kreatur nimmt, die einem Gegner gehört und einem anderen Spieler Kampfschaden zufügt, dann darf man ja selber auch was ziehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Karte für so, ja, Copy-Shenanigans ziemlich cool sein könnte. Fand die Karte einfach ziemlich witzig. Ich befürchte, die wird auch teuer sein, weil es eben eine außergewöhnlich seltene Karte ist. Aber ja, fand ich schon ganz witzig. Als nächstes habe ich Iso, der Abscheuliche. Und zwar ist es eine legendäre verschneite Kreatur, ein Yeti, kostet 3 blau-blau und hat 5-5 und sagt, du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Und du kannst oben von deiner Bibliothek verschneite Länder spielen und verschneite Zaubersprüche wirken. Und immer wenn eine andere verschneite bleibende Karte unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du grün, weiß oder blau bezahlen. Falls du dies tust, lege eine +1/+1 Marke auf Iso, den Abscheulichen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Schneedeck. Es gab ja schon in Kaldheim einen coolen Schneedeck-Commander. Aber ich finde, ja, wenn man Bock auf Snowdecks, also Schneedecks hat, dann ist es ja, ziemlich witzige Geschichte und hat eben diese +1/+1 Marke Unterthema. Also ja, kann man auf jeden Fall was Witziges draus bauen. Als nächstes habe ich den schleichenden Blutsauger. Und zwar kostet ein farbloses und ein schwarzes, ist eine Kreatur, Vampir, hat 1-2 und sagt, zu Beginn deines Versorgungssegments fügt der schleichende Blutsauger jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie auf diese Weise Schadenspunkte zugefügt wurden. Ja, für eine häufige Karte finde ich die echt ganz witzig. Im richtigen Deck kann die gut Schaden anrichten. Zum Beispiel, wenn man die Karte in Vito, Dorn der Rose des Zwielichts, spielen würde. Und zwar kostet der 2 und schwarz, ist eine legendäre Kreatur, Vampir, Kleriker, 1-3 und sagt immer, wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert ein Gegner deiner Wahl entsprechend viele Lebenspunkte. Ja, und für 3 und 2 schwarz kann man aktivieren, sagt dann Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ja, und das würde dann heißen im Prinzip, im Versorgungssegment kriegt jeder Gegner 3, also insgesamt jeder Gegner 1 Schaden, du kriegst 3 Leben und darfst dann eben nochmal 3 Schaden irgendwo hinschießen. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wen ich dann auch noch ziemlich witzig finde, ist Belbe, verdorbene Beobachterin, kostet schwarz und grün, ist eine legendäre Kreatur, ein Zombie-Elf, hat 2-2 und sagt, zu Beginn der Hauptphase nach dem Kampf jedes Spielers erzeugt der Spieler 2 farblose für jeden deiner Gegner, der in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, eben für diesen Commander könnte das auch super witzig sein. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, andere Karten, die sagen, wenn man tappt, bekommt jeder Gegner einen Schaden, aber das ist halt eine getriggerte Fähigkeit, das heißt, es kann auch keiner unterbinden mit zum Beispiel ist, glaube ich, Lin Vala, die dann sagt, dass man eben keine aktivierten Fähigkeiten mehr einsetzen kann. Also ja, eigentlich eine ganz nette Geschichte. Als nächstes habe ich die Schülerin der Verdammnis. Kostet ein farbloses, ein schwarzes. Ist ein Kreatur, Mensch, Hexenmeister. Hat 1-3 und sagt, wenn die Schülerin der Verdammnis stirbt, bestimme eines. Falls du genau 13 Lebenspunkte hast, kannst du beides bestimmen. Und sagt, du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Oder schicke den Friedhof eines Gegners deiner Wahl ins Exil. Jener Spieler verliert einen Lebenspunkt. Ja, ich denke mir, das wird wahrscheinlich ganz cool sein in Aristokrat-Decks, also quasi, wo man seine eigenen Kreaturen für irgendwelche Fähigkeiten opfert und eben auch reanimieren kann. Klar, diese 13 Lebenspunkte, dass man die genau hat, ist sehr unwahrscheinlich, aber man hat halt eine Möglichkeit, entweder eine Karte zu ziehen oder eben einen Friedhof komplett ins Exil zu schicken, was eigentlich in Commander eine ziemlich gute Sache ist. Als nächstes habe ich eine Karte, die ist eigentlich ziemlich schön für Zombie-Tribal. Und zwar ist es Tödlicher Plan. Für 3 farblose und ein schwarzes, ein Spontanzauber und sagt, bestimme eines. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Oder bringe einen Zombie-Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Ja, ich finde so modale Zauber, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, also ich finde das einfach super, gefällt mir richtig gut. Wenn man jetzt ein Zombie-Tribal-Deck spielt und jetzt nicht vielleicht in der stärksten Meta unterwegs ist, kann man das auf jeden Fall sich mal anschauen. Also ja, finde das super. Als nächstes kommt ein ziemlich cooler Commander, und zwar Aschpelz vom Schattenschwarm. Kostet 3 und schwarz und ist eine legendäre Kreatur, Ratte, Hexenmeister, hat 3-4. Und sagt immer, wenn Aschpelz vom Schattenschwarm angreift oder blockt, erhält jede andere Ratte, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges plus x, wobei x gleich der Anzahl an Ratten ist, die du kontrollierst. Zu Beginn deines Endsegments kannst du 4 Karten millen. Falls du dies tust, bringe bis zu 2 Ratte-Kreaturenkarten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ja, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, einen weiteren Ratten-Tribal-Commander zu haben oder... Ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber auf jeden Fall ist eine ziemlich schöne Geschichte. Lustigerweise, ich höre den Podcast von Matze, also Commander Amateur. Ich verlinke das auch mal in die Shownotes und in die Videobeschreibung. Und der hatte kurz bevor diese Karte gespoilert worden ist, hat er ein Ratten-Tribal-Budget-Deck gebaut. Und ich fand das natürlich sehr witzig, dass die genau, ja, weiß nicht, ein paar Tage danach rauskam. Vielleicht war es sogar schon ein Tag danach, ich weiß es gar nicht mehr genau. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool, wenn man im Tribal-Bereich unterwegs ist. Ich habe sowieso das Gefühl, dass generell bei Jumpstart 2022 viele Tribal-Karten mit dabei sind. Ja, als nächstes habe ich Runadi, Behemoth-Rufer oder Behemoth-Rufer. Kostet 2 und grün und ist eine 1-3 legendäre Kreatur, Katze-Schamane. Und sagt immer, wenn du einen Kreaturenzauber mit Mana-Betrag 5 oder mehr wirkst, kommt die Kreatur mit x zusätzlichen plus 1 Marken ins Spiel, wobei x gleich ihrem Mana-Betrag minus 4 ist. Und Kreaturen mit 3 oder mehr plus 1 Marken, die du kontrollierst, haben Eile. Und es kann tappen für ein grünes. Die Leute, die schon dem Podcast ein bisschen länger folgen, wissen, ich habe ein Hamza Guardian of Rashin Deck. Und zwar ist es ein 4... Also kostet 4 und grün und weiß, hat 5-5, ist eine legendäre Kreatur, Elephant Warrior, und also Elefantkrieger, und der kostet halt 1 weniger für jede Kreatur, die ein oder mehrere plus 1 Marken auf sich drauf hat. Und wenn er liegt, macht er das gleiche für alle weiteren Kreaturen. Und dafür finde ich eigentlich diese Karte ziemlich gut geeignet. Ich meine, man triggert ja auch diese plus 1 Marken, das heißt, der Commander kommt gleich mit plus 1 Marken ins Spielfeld. Fand ich super, ich finde es auch immer ganz cool, wenn man über Karten spricht, die man einfach toll findet, wenn man selber ein Deck hat, wo es gut reinpasst. Als nächstes habe ich den Urtümlicher Herold. Kostet 3 und grün, ist eine Kreatur, 11 Speer, hat 3-1 und hat verursacht Trampelschaden. Und sagt noch, immer wenn der Urtümliche Herold ins Spiel kommt oder angreift, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Ja, es gibt ja einige Kreaturen, die beim aufs Spielfeld kommen, triggern, dass man ein Land raussuchen darf, also ein Standardland getappt ins Spielfeld bringen darf. Aber ich finde es halt einfach ziemlich cool, dass diese Karte auch beim Angriff das gleiche nochmal macht. Das heißt, sollte sie einen Zug lang überleben, also quasi eine komplette Turn Order, dann kann man sich eben noch ein Land raussuchen, was natürlich für Landungsdecks, das haben wir ja schon gelernt, ziemlich gut passt. Also für, jetzt sage ich mal, nicht so, für eher so Budget-Decks kann ich mir die ziemlich gut vorstellen, dass man die auch mal spielen oder immer öfter sieht. Zumal es auch noch ein Elf ist. Also es hilft natürlich noch für Elf-Tribal auch ganz gut. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Karte, die ich mir rausgesucht habe und wieder eine Tribal-Karte. Aber ich fand sie eigentlich ziemlich witzig. Und zwar habe ich da stehen, Zask, krabbelnder Schwarmfürst. Für 3 und 2 Grün eine legendäre Kreatur Insekt hat 5/5 und sagt, du kannst aus deinem Friedhof Länder spielen und Insekt-Zaubersprüche wirken. Immer wenn ein anderes Art Insekt, das du kontrollierst, stirbt, lege es unter die Bibliothek seines Besitzers, dann millst du 2 Karten. Und für ein Farblos und Golgari, also quasi ein Farblos und Schwarz oder Grün, ein Insekt deiner Wahl erhält +1/+0 und Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Ja, und als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, na, vielleicht muss ich dann doch mal noch ein Tribal-Deck bauen. Ich mag auch die Farbkombination Golgari auch ganz gerne und fand die einfach super witzig, einfach weil man halt viel Synergien hat. Man kann die Länder aus dem Friedhof spielen, das heißt, da hat man auch vielleicht so ein bisschen ein Landungs-Subthema mit drin. Es gibt ja auch dieses, ich glaube, Skewed Swarm heißt die auf Englisch, mir fällt gerade auf Deutsch nicht ein, die ja auch ein Insekt ist. Das heißt, ich glaube, es sagt rein aus dem Kopf gesprochen, immer wenn ein Land unter deine Kontrolle ins Spielfeld kommt, machst du einen 1-1 Insekt. Und wenn du dann 6 oder mehr Länder hast, machst du stattdessen halt eine Kopie von diesem Skewed Swarm oder von der Kreatur eben. Ja, und sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, mal zu bauen. Hätte ich voll Bock drauf. Das war es dann aber auch schon. Mich würde jetzt interessieren, was sind denn eure Top 10 oder eure Lieblingskarten aus Jumpstart 2022? Habt ihr da irgendwas schon im Auge? Was werdet ihr spielen? Werdet euch auch ein paar Booster holen oder vielleicht ein ganzes Display? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder schreibt es im Discord, kommt dazu. Oder schreibt es einfach auf den sozialen Medien wie Instagram, da bin ich auch viel aktiv, oder Twitter, wo auch immer ihr auch aktiv seid. Und lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Commander-Spielen.